So, jetzt erstmal Stopp. Die DDR hat nicht die Winnetou-Filme nachgedreht mit Gojko Mitic. Das ist.
Das hast du mir doch neulich noch so erzählt.
Nein, du hast immer gesagt, das ist der DDR-Winnetou. Ja, im Sinne von, dass er der Star der Indianerfilme
war. Das meinte ich, und dann hast du neulich noch erzählt, der hat auch Winnetou gespielt.
Ja, in Bad Segeberg. In Bad Segeberg. Bad Segeberg ist Schleswig-Holstein nach der Wende und da war das nur ein Live-Theater. Das war Live-Action-Theater.
Na gut.
Ja, so. Jetzt habe ich mich auch wieder beruhigt. Aber solche Aussagen haben in einem Filmcast wirklich gar nichts verloren.
So, sonst habe ich hier glaube ich nichts. Was habe ich aufgeschrieben? Termin haben wir gemacht, Abschluss und blablabla. Was? Wer macht die Trailer? Das können wir dann entscheiden. Dann fangen wir an.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian. Nee.
Genau, da bin ich zum 158. Pancast, der letzten großen Ausgabe vor der Sommerpause. Ja, richtig gehört auch. Wir werden eine Sommerpause machen. Mehr dazu dann aber später. Trotzdem hassen wir natürlich wie immer Filme, auch in dieser Woche. Und in dieser Woche zwei Klassiker. Unter der Überschrift würde ich mal sagen, es war nicht alles schlecht in den 30ern und 40ern. Sprechen wir über The Wizard of Oz von Victor Fleming aus dem Jahr 1939 und Orson Welles' Citizen Kane aus dem Jahr 1941, der bei manchen als bester Film aller Zeiten gilt. Lol. Mhm. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Malte Springer.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Horst, du hast heute dein Mikro geschrottet zur Feier des Anlasses irgendwie, ne? Was ist passiert?
Ganz einfach. Ich habe alles vorbereitet für den Cast, dann habe ich mich hingesetzt, dann dachte ich mir, ich hole mir noch ein Glas Wasser, dann bin ich aufgestanden und bin in die Küche gegangen und das Mikrofon ist einfach mitgekommen. Es hatte sich mit seinem Kabel um mein Bein gewickelt und ist dann vom Tisch gesprungen in einer Art Selbstmord. Und jetzt ist es kaputt. Schön, ne?
Aber du hast noch richtig wie ein richtiger Mann und versucht es zu löten, ne?
Ich habe es dann aufgeschraubt, um das Problem festzustellen. Diese kleine USB-Buchse war abgebrochen.
Ja.
Dann habe ich da die Lötstellen gesäubert und habe diese Buchse da mit Sekundenkleber wieder rangeklebt und dann die Lötstellen wieder rangelötet. Und eigentlich müsste es jetzt wieder gehen, aber es geht einfach trotzdem nicht. Insofern bin ich vielleicht doch nicht so gut im Reparieren, wie ich immer dachte.
Hab mir neulich auch eine Unterbuchs an den Sekundenkleber angeklebt.
An den Lötkolben.
Ey, was so Technikreparieren angeht, da bist du echt der größte Mann von uns, auf jeden Fall, glaube ich. Wenn bei mir das Mikro kaputt geht, versuche ich es nochmal einzustecken. Wenn es immer noch nicht geht, dann packe ich es in die Schublade und denke nie wieder drüber nach. Früher konnte ich es dann auch zu dir geben.
Ja, aber leider kommt es ja aufs selbe drauf raus anscheinend.
Ja. Es ist nicht kaputt. Nur... der große Anlass, dass der letzte Cast vor der Sommerpause ist, sondern vielleicht auch, man kann nur spekulieren, aber es könnte sein, dass am letzten Freitag die Ehe für alle in Deutschland eingeführt wurde. Das bedeutet, wahrscheinlich können Homosexuelle jetzt auch heiraten.
Beim nächsten Cast sind wir alle verheiratet.
Hey! Jetzt gibt es eigentlich keinen Grund, nicht mehr schwul zu werden, oder? Eigentlich jetzt, oder? Jetzt, wo man auch heiraten kann.
Ich glaube ja, jetzt so, dass so gesellschaftsfähig geworden ist, es werden, glaube ich, viele gar nicht mehr schwul sein, weil es jetzt keine Provokation mehr ist. Glaube ich ja.
Das kann auch sehr gut sein, ja.
Und ich finde es auf jeden Fall... Ja, erzähl.
Ich finde es geil, wie in diesem Artikel immer noch rausgestellt wird, dass sie jetzt auch heiraten dürfen und dadurch alle Rechte, aber auch alle Pflichten bekommen. Ja, als Maul. Ja.
Das ist die Pflicht, schlechte Laune wahrscheinlich. Ist
Fremdgehen müssen sie jetzt auch wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ne, was sind so alte Atze Schröder, bitte.
Was ich gut finde, ist dass jetzt alle liberaler sind, auch auf Facebook, dass jetzt auch als diese Reaktions-Emojis jetzt da auch diese Regenbogenfahne gibt und ich jetzt endlich sagen kann, wenn ich auch
nicht.
Beiträge super gay finde, dann kann ich einfach diese Fahne setzen. Und das finde ich total klasse. Also, oder habe ich das falsch verstanden? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Nee.
Pride einfach. Ich bin darauf gekommen, weil Wizard of Oz ja auch so ein Symbol für die Schwulenbewegung mal geworden war. Aber die Regenbogenfahne, habe ich gelesen, kommt nicht von Over the Rainbow, aber dieses Lied hat es wohl auch mal symbolisiert, dass man sich eigentlich als jemand anderes fühlt und der dann träumen will. Was aber witzig wäre, weil eigentlich ist bei Wizard of Oz ja der Witz, dass am Ende alles zu Hause am schönsten ist. Das wäre witzig, wenn dann am Ende so, war doch viel toller, hetero zu sein. Ich finde nur gerade mega witzig oder interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich will das auch gar nicht zu weit auswalzen, aber ich finde super witzig, was da gerade House of of Cards-mäßig in der deutschen Politik abgeht. Also wie die Grünen angefangen haben mit so, ja, wir koalieren nur, wenn das in den Koalitionsvertrag kommt. Und dann alle so gegenseitig so, ja, wir finden das auch gut, wir finden das auch gut. Und dann ganz am Ende so merke, so, ja, das ist für mich ist auch eine Gewissensentscheidung. Und dann wieder die SPD auf einmal, und dann machen wir es diese Woche, jetzt geht's los. Also ich bin super gespannt, was da am Ende jetzt bei rausgekommen ist, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es mega witzig.
Schon krass, ja, das stimmt. Das Politik-Roulette geht seinen Gang. Fand ich krass. Ja, das stimmt schon. Aber
naja, wir wissen dafür. Was mir eigentlich am meisten dabei gefallen hat, dann werde ich meinen Senf auch nochmal los, kurz, ist, dass so bei allen Kommentaren, die man dazu, also jetzt richtige Kommentare in Zeitungen, nicht auf Facebook oder so, aber halt es entweder das Narrativ gibt, ja, Merkel ist eingeknickt vor den ganzen Dings, und die anderen schreiben, ja, genialer Schachzug von Frau Merkel, ein Wahlkampfthema vom Tisch, und man denkt sich so, wahrscheinlich wissen alle nicht, was sie tun. Und einfach manchmal passiert dabei Politik. So.
Ja. Ja, nicht schlecht. Ja. Ich habe da keine Meinung zu, finde es aber toll, dass Sachen mal so schnell passieren. Das kenne ich gar nicht.
Ja, ja, stimmt. Kennt man gar nicht mehr, ne? Dann brauchst du erst den Wahlkampf. Hier soll es natürlich aber nicht um Politik gehen, sondern um Filme. Und mir ist eine neue Rubrik eingefallen, jetzt hier zur Feier des Tages, kurz vor der Sommerpause. Und zwar, ich habe noch keinen richtigen Namen, aber ich nenne es, es gibt auch noch keinen Jingle, aber Flop oder Mega-Hit. Und es geht um Folgendes, denn mir ist ja aufgefallen, dass ich wirklich wahrsagerische Fähigkeiten zu haben scheine. Denn ich habe ja vorausgesagt, dass Transformers 5,
wie so ein Octopus,
5 oder 6, 5 floppen wird. Und der letzte war ja ein Mega-Erfolg. Es kann sein, dass die dummen Chinesen, muss man wirklich sagen, liebe Chinesen, guckt nicht jeden Scheiß, der ins Kino kommt. Ihr macht es für uns alle kaputt, wenn ihr euch jetzt alle Transformers.
Oh, Leute.
Aber keiner Scherz. So, und deswegen ist mir aufgefallen, ich weiß natürlich, welche Filme floppen werden und welche nicht. Und ich möchte das jetzt mit euch durchsprechen. Ich habe ein paar Filme aufgeschrieben, die in der nächsten Zeit rauskommen.
Geil, spielen
und
wir das jetzt, oder was?
Ganz kurz, ja klar, ganz kurz einfach nur von euch so eine Einschätzung haben. Was wird das floppen oder wird das ein Mega-Hit werden? Spider-Man Homecoming ist, glaube ich, der 6. Spider-Man-Film, der rauskommt. Kommt demnächst in die Kinos.
Mega-Hit leider, glaube ich.
Mega-Hit, meine Meinung.
Ja, sage ich auch, aber leider. Ich sage es mit drei Tränen in zwei Augen.
Ja, schließe ich mich auch an, ja.
Das sage ich auch. Planet der Affen Survival.
Flop.
Nee, glaube ich nicht.
Mittel, sage ich. Der wird sein Budget zurück einspielen, aber kein Hit werden.
Ja, aber Budget zurück ist ein Flop. Würde ich fast sagen.
Ja, das stimmt.
Ich bin da auch bei Mittel. Ich bin auch so bei Mittel. Der wird ganz gut laufen.
Ja, Leute, wir haben aber Flop oder Hit, sage ich mal. Ist das
Spiel. Ja, Mittel geht schon mal überhaupt nicht.
Ja, aber man kann. Doch, Mittel finde ich schon. So normal. Doch, klar. Ja,
gut, Flop heißt, oder Mittel? Heißt das Spiel aber Flop, Mittel oder Hit?
Ja, aber da liegt man ja falsch bei Sachen, die weder ein Flop noch ein Hit sind. Das gibt es ja auch.
Ja.
Es gibt aber dann nur diese drei Sachen.
Gut, okay. Dann sage ich, Mittel hätte ich auch gesagt, ihr Ficker.
Ja, ich hätte auch Mittel gesagt.
Ja, also, sind wir uns einig. So, weiter geht's. Christopher Nolans Dunkirk.
Hit, Mega-Hit.
Mittel.
Wie ist Mel Gibsons Film angekommen? Wisst ihr das?
Hit eher.
Ich glaube eher Hit. Ich glaube Hit.
Okay, alles klar. Ich kann mir das jetzt hier nicht alles notieren.
Krieg ist geil, einfach.
So, Valerian and the City of a Thousand Planets. Luc Besson goes Space Opera.
Ja, eigentlich nach. Ich find's geil, dass da die Werbetrommel wird da nochmal richtig angekurbelt, dass die Image-Kampagne trotzdem Mega-Flop.
Ja, ich sag auch Flop.
Diesen Film wird niemand sehen, glaube ich. Niemand. Also nicht eine, außer wir dumm wahrscheinlich, weil Christian es wieder auf die Agenda setzt. Freitags um 8.
Ich werd ihn auch gucken, weil wenn irgendwas crasht und burnt, bin ich dabei. Also da sitze ich in der ersten Reihe. Bei Jupiter Ascending mich schon gefreut. Ich glaube Mittel.
Okay. Der Emoji-Film.
Was?
Der ist doch mit TJ Miller.
Keine Ahnung.
Hit.
Ich sage Flop.
Mega
richtig schlechte, richtig viele Downvotes auf YouTube auf jeden Fall bekommen.
Vielleicht so viele, dass die Leute. Nee, wahrscheinlich Flop natürlich, ja.
Atomic Blonde mit Charlize Theron ist quasi so John Wick, wie heißt das, Taken, aber mit einer Frau.
Flop.
Wird floppen.
Ist eine Comicbuchverfilmung, ne?
Okay.
Ja, ich glaube nicht, dass das. Nee.
Okay, ich sage auch Flop. Der dunkle Turm, die Verfilmung vom Stephen King-Epos. Ich sag Flop.
Ich sag Hit.
Ja, also, aber hier, das ist der klassische Mittel, weil da werden am Anfang ganz viele Leute reinrennen, bis sich rumspricht, wie scheiße der ist.
Ich hoffe, dass das so geil ist, ey. Ah, Mann.
Ich auch.
Ja, ich hoffe auch, aber ich glaube, es wird richtig schlecht, leider. Also, was der Trailer hat schon gezeigt, also hat auf jeden Fall gezeigt, dass sich das sehr vom Buch entfernt und sehr.
Also, ich glaube, der wird, da würde ich einen extra Tipp abgeben, und zwar das Eröffnungswochenende grandios und dann aber sehr schnell leere Kinosäle.
Nee, ich glaube, Hit einfach, weil die Schauspieler die Leute in die Kinos ziehen und weil es halt bei so einem Franchise-Starter.
Gegen ihren Willen, oder was?
Genau, beim ersten Film der neuen Franchise kriegst du die Leute noch. Beim Sequel, der Sequel wird dann der Flop, das ist meine Meinung.
Ich glaube, ich haben Matthew McConaughey und Idris Elba nicht die Strahlkraft.
Ich glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube auch eher Flop, ja.
Kingsman The Golden Circle.
Oh Gott.
Hit.
Ich sage auch Hit.
Das ist die erste Fortsetzung. Hit, zweiter, ja, Hit, zweiter leider.
Hm. Ja. Könnte schon sein.
Jumanji, die Neuauflage mit The Rock. Ich sage, das wird ein Flop.
Ja, ich sage, The Rock steht für Flop.
Ich sage, nee, auf keinen Fall. The Rock ist der größte Net Worth in Hollywood. Ich glaube, das knallt rein.
Ja, auf jeden Fall ein Mega-Hit.
Okay, Baywatch war ja gefailt, ne? Ist ja auch mit ihm in der Hauptrolle.
Ja, auf
Fuck You Goethe 3.
Hit. Fuck You Goethe immer Hit, meine Meinung.
Ist das ein Film?
Ja.
Ja.
Das ist einfach eine Aussage. Findest du die gut oder Mitte?
Finde ich okay.
Ja. Okay,
nee, aber wird burn, hoffentlich.
Stephen King's S, also wieder Stephen King, also Hit.
Ja, der wird ein Hit, leider. Nee, der wird, glaube ich, nämlich gar nicht schlecht.
Nee, das wird der größte Flop des Jahres. Nach Valerian vielleicht.
Okay.
Blödsinn.
Ich glaube auch nicht, dass
das. Daran merkt man, dass du keine Ahnung hast. Also, aber auch okay. Das ist okay.
Okay, ich habe noch hier so 5, 6, so Tor 3. Hey, bitte auf, der Zock.
Mittel.
Ich sag Hit.
Ich sag Hit.
Ich sag auch Hit.
Bis jetzt gibt es, glaube ich, noch keinen Marvel-Film, der richtig gecrashed ist, auf jeden Fall. So, Saw 8, Jigsaw.
Flop. Kommt der überhaupt ins Kino?
Ich sag Mittel.
Bist du sicher, dass der nicht einfach in Taiwan auf eine DVD gepresst wird?
Wahrscheinlich wird rumgereicht weltweit, ja. Ja, nee, ich sag fick dich, Filmemacher.
Ich sag Flop.
Okay, Star Wars 8.
Ja.
Hit.
Mega-Hit. Mega-Hit.
Hits.
So, 50 Shades of Grey 3.
50 Shades of Shell Shock.
Shifty Shades. Da sage ich, 50 Shades of Shell Shock.
Shifty Shades of Shock.
Da sage ich nein, einfach. Ich möchte nichts mit diesem Film zu tun
50
haben.
50 Shades of Grey sage ich auch Flop. Will kein Schwein mehr sehen.
Mittel. Ich habe leider nicht mitgekriegt, wie die ersten drei jetzt so, oder der zweite und der dritte
erste,
sich so geschlagen
erste
haben.
Erste war mega Hit.
Ja, ich sag auch Mitte. Ich glaube, das ist sozusagen
aber so am Anfang. Der zweite war dann schon ein Flop, oder?
Mhm. Den nehmen wir raus. Dann haben wir noch zwei Stück. Justice League.
Boah, ey.
Ich sage, der wird genau $2 an der Kinokasse einspielen.
Möge die Schande des Verrats auf ewig dich martern, sag ich dazu. Ja. Das will doch keiner mehr sehen. Das kann keiner gucken wollen. Ich sage Flop.
Der bis dato größte DC-Hit, sage ich.
Ich sage auch Hit. Ich sage auch Hit, aber danach wird es bergab gehen, weil der Film richtig scheiße wird.
Aber dann dürfen sie ihn nicht Justice League nennen, weil da ist no justice in that.
Ja. So, und dann ist mir neulich wieder eingefallen, dass, ich habe es von Harald Schmidt damals gelernt, ist die größte Börsenweisheit ist ja never catch a falling knife. Also keine Aktie kaufen, die gerade richtig krass am Abstinken ist. Was sich übersetzt, finde ich, in die Filmwelt als auf keinen Fall einen Film mit Johnny Depp machen. Also wenn Johnny Depp, das ist die schlechteste Idee, die man gerade haben kann, hatten aber Leute Mord im Orient Express.
Ja.
Aber haben die damit nicht schon angefangen, als dieses Messer noch wohl situiert auf dem Tisch lag?
Kann sein.
Ich sag Flop, aber ich persönlich will den sehr genießen.
Ich auch. Ja, ich hab auch Bock. Ich glaube, das wird nix. Interessiert, glaube ich, die Leute nicht.
Ja, ich glaube, Johnny, dann bist du auf jeden Fall durch. Also, wenn man es umscriptet,
aber ich sag so Mitte. Mitte. Okay. Weil es gibt bestimmt viele Leute, die da nicht hingehen wegen Johnny Depp, aber es gibt auch genauso viele Leute, die sagen, was denn? Was hat er denn gemacht? Ja, er macht doch trotzdem so gute Filme.
So wie bei Mordecai. Ja. Das hat gut funktioniert.
So ein bisschen die Begründung, mit der man in jedem Film eigentlich hier geht. Was denn? Rosebud, was war denn los? So, und damit kommen wir zur Hörerpost. So, Horst, du hast mir vorhin gesagt, dass uns jemand auf Twitter geschrieben hat. Da wusste ich nicht, dass es da schon wieder um American Gods geht. Ich mache es schnell. Jonathan hat uns geschrieben, liebe Pencasties, Hammer-Gag, Jonathan, vielen Dank. Ihr hattet ja American Gods mal besprochen. Ich habe den Schmuh zu Ende gesehen und dachte, vielleicht, es interessiert euch. Es ist meh. visuell echt komplett erdrückend, was aber manchmal auch echt nice ist. Das Problem ist, dass extrem langsam erzählt wird, fast jede Folge gleich aufgebaut ist. Shadow Moon in Klammern, in der Schule ob des Namens, bestimmt viel gemobbt. Er fährt mit Wednesday rum und immer ein anderer Gott wird besucht. Sehr unsubtile Andeutung, dass Shadow auch selbst ein Gott ist. Wer hätte es gedacht? Als große Bilanz vom Staffelfinale bleibt nicht viel. Der Krieg neue versus alte Götter wurde gerade erst vom Zaun gebrochen. Also relativ langweilig. Und als Höhepunkt des Staffelfinales übrigens etwas, das Max, vor allem er nennt dich hier auch in der Mail, Max geht los Ole, was ich auch nicht schlecht finde, schon völlig zu Recht nach der ersten Folge erkannt hat. Also sehr überladen, bla 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 und so. Wir werden ja auch American Gods alle nicht weitergucken. Aber vielen Dank. Jonathan ist auch selber Poetry Slammer, ne? Kann man vielleicht mal shoutouten. Jonathan Löffelbein heißt er, ne?
Ist richtig.
Alles klar. Und dann hat uns noch Tobias geschrieben, ey, Podcast-Leute mit ganz vielen L's, ihr hattet vor einigen Folgen mal die deutsche Serie Hinderfing empfohlen. Es hat mich erstmal genervt, dass die Serie, nachdem ich sie durch euch entdeckt habe, nur noch ein paar Tage, ich fange jetzt mal an, so ein bisschen mich aufzuregen, wie er wahrscheinlich, auf der Internetseite des BRs verfügbar war. Nachdem ich die erste Folge dort gesehen habe, stand dort sie nur noch einen Tag verfügbar. Das galt leider auch für die gesamte Serie. Und am nächsten Tag war sie futsch. Danke, Bayern. Auf YouTube gab es sie auch nicht. Und deshalb habe ich die restlichen 5 Folgen in Anführungsstrichen auf einer anderen Seite zu Ende geschaut. Mhm. Ihr meintet, ihr habt sie nicht weitergeschaut, Hinderfing, was mich wundert, denn ihr hattet sie ja so sehr angepriesen und Staffel 1 hat ja auch nur 6 Folgen. Wieso habt ihr aufgehört? Als Motivationsteaser für euch, damit ihr weiterschaut, ohne Spoiler, ein Plüschelefant auf einem Gemächt, Asiaten, schwitzende Männer und eine fiesbittere Stimmung, die durchgezogen wird. Dann empfiehlt er auch noch uns einen Studio Ghibli-Film, Children Who Chase Lost Voices. Habe ich mal gesehen, fand ich nicht so doll, aber das ist auch eine Empfehlung von ihm. Also ist kein Studio Ghibli-Film, aber für Leute, die das mögen. Okay. Hinderfing haben wir alle, wollt ihr nicht weitergucken, ne? War das nicht so? Ja, ist so ein bisschen. Ja,
war ja dann aus dem Internet
irgendwann raus. Habt ihr gesagt.
War ja dann nicht mehr zu
war
sehen.
War ja dann weg. War ja weg. Ja, kann man nur noch in Bayern gucken. Nee, bei mir war es tatsächlich, glaube ich, ein Kommentar auf Facebook unter unserem Post von, glaube ich, Jule, die geschrieben hat. Ja,
bei mir auch.
Die geschrieben hat, so, ja, nee, so geil wird's dann doch nicht. Und mir reicht es schon. Ich bin sehr leicht von irgendwelchen Meinungen abzubringen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, und dann dachte ich mir, na gut, wenn irgendeine im Internet das sagt, dass es dann doch nicht so gut ist, dann wird es schon stimmen. Ich meine, sonst schreibt man es ja nicht auf.
Das stimmt. Ja, aber bei mir lag es eher an zu viel Konkurrenz irgendwie. So viele Serien kann man dann ja doch nicht gucken. Und dann habe ich meine 3, die ich halt jede Woche irgendwie sehe. Und dann war da einfach kein Platz mehr. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Serie jetzt unbedingt schlechter geworden ist. Weil ich es einfach natürlich nicht weiß. Da kann Jule schreiben, was sie will.
Ja. Naja. Ich habe natürlich eine Serie, von der manche nicht wissen, ob sie 4 Blocks oder 4 Blocks ausgesprochen wird. Ich glaube, die richtige Aussprache ist 4 Blocks. Die habe ich weitergeschaut. Ich habe jetzt 5 von 6 Folgen gesehen. Ich kann euch sagen, es ist genauso, wie wir das gedacht haben. Das ist irgendwie geil von der Stimmung her, weil man so ein bisschen Sicario-Soundtrack hat und sich ordentlich auf die Fresse gegeben wird. Und manchmal denkt man echt, ah, hier, guck mal, wie Breaking Bad oder ah, hier, guck mal, wie das und das. Aber die Schauspieler sind so krass durch die Bank weg. Es ist wirklich so, entweder du holst halt so Gangster oder du holst halt so richtige Schauspieler. Aber das ist diese Mischung, da spielt jeder auf seine eigene Weise schlecht in der Serie. Ja. Friedrich Lau overacted hart, die anderen spielen zu aus, also die lernen ihren Text zu doll auswendig, was ich schon gesagt hatte damals. Also immer noch cool, kann man gut weggucken, 4 Blocks ist ganz witzig, aber ist auch vom Storytelling, sind auch Plotholes, also leider nicht so stark, wie man vielleicht gedacht hatte. Und dann, es ist viel heute, bevor wir zum Film kommen, möchte ich das Gewinnspiel kurz auflösen. Wir haben ja 2 DVDs verlost von I Am Not Your Negro und wollten von euch eure Lieblingsfilme wissen. Die habt ihr uns auch geschrieben und ich möchte mal kurz hier ein paar vorlesen. Witzigerweise ist The Prestige, der ja auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört und der auch bei Malte, glaube ich, auf der Liste ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und in dem wir, glaube ich, in Zukunft auch mal in einem Lieblingsfilm-Cast, die noch irgendwann kommen werden, ersprechen werden. Der war auch hier bei vielen anderen drauf. Hier schreibt zum Beispiel Dirk, meine Lieblingsfilme sind natürlich von Stephen King und zwar The Green Mile und Die Verurteilten, insbesondere Die Verurteilten, die beste Knast-Story, die ich kenne. Shawshank Redemption ist ja auch bei der IMDb auf Platz 1, ne?
Ja.
Eure Meinung?
Ist ja auch ein Hammerfilm, muss man schon sagen. Ist
mega, ja.
Trotzdem finde ich, da kann man auch mal eine innovativere Meinung haben, nicht immer nur mit der Masse schwimmen.
Ja. Green Mile habe ich aber auch auf jeden Fall geliebt.
Neulich hat mich tatsächlich einer gefragt, weil ich ja einen Filmpodcast mache, was dann mein Lieblingsfilm ist und ich habe auch Prestige gesagt tatsächlich. Ja. Geht immer, ist Teflon. Wenn du das sagst, bist du durch. So kann keiner was gegen sagen.
Teflon, Don. dann hat uns hier jemand geschrieben, der seinen Namen gar nicht geschrieben hat und eine komische E-Mail-Adresse hat, die ich jetzt nicht vorlesen will, aber es ist die beste Mail. Also kann ich auf jeden Fall sagen, es ist die beste Mail, die wir bekommen haben zu diesem Thema. Und zwar, der von Brian De Palma geschaffene Opus Scarface stellt aufgrund der brillanten Besetzung, der fesselnden dramaturgischen Textur und der evidenten als auch latenten Lehren meinen absoluten Lieblingsfilm dar. Ich finde es geil, weil Opus ja nicht männlich ist, sondern Neutrum. Also ich finde es geil, diesen Satz zu schreiben, dann aber das falsche Geschlecht zu verwenden. Aber vielen Dank dafür. Ich habe Scarface immer noch nicht gesehen, weil ich ja echt von Natur aus immer einen großen Bogen um alles mache, was Gangsterkino ist und mich dann überreden lassen muss. Habt ihr gesehen? Findet ihr gut?
Ja, ist cool. Ja.
Können wir mal besprechen. Ja. Klassiker Cast, Gangster, Schizo.
So, ich muss ganz kurz, jetzt nur eine Sekunde diesen Namen, dieses Ding hier eintragen und dann weiß ich, wer gewonnen hat. Ulrike.
Es gewinnen ja sogar zwei Leute, ne?
Genau,
Johannes. Beim Pencast gewinnt jeder.
Auf eine Art und Weise schon, ja.
Gewonnen haben Ulrike und Katrin.
Na bitte.
So, das trage ich hier mal ein. Ulrike, Katrin. Jetzt
kriegen wir wieder so Mails von irgendwelchen 16-jährigen Männern, die sich ungerecht behandelt fühlen. Ja. Bei Frauen heutzutage. Naja. Na gut, wir lesen es trotzdem vor. Ist ja egal.
So machen wir es. Und wir sprechen auch über einen Film, nämlich über Citizen Kane.
Herr Lehrer, sollen wir da Zitizen verwenden oder keine Zitizen machen?
Was?
Na, Zitizen. Also, weil, das hat auch schon mal einer dann gesagt und ich schreibe das dann mit auf, weil ich das selber nicht gewusst hätte.
Ja, das klar, könnt ihr das machen. Das heißt aber Zitate. Klar, pass mal auf. Hier, gib mal. So, dann ziehst du das hier rüber, dann markierst du das so und dann passt das. Also, Zitate, ja. Zitizen, keine, sag ich mal.
Ah, okay.
Das ist Quatsch.
Hau ab.
Ja, weißt du selbst.
Zitizen Kane.
Citizen Kane ist ein Film von Orson Welles aus dem Jahre 1941, gilt auf vielen Listen bei vielen Instituten und Experten als einer der oder vielleicht sogar auch der beste Film der Welt. Orson Welles hat nicht nur Regie geführt, sondern spielt auch die Hauptrolle. Der Zeitungstycoon Charles Foster Kane stirbt 1941 auf seinem Privatanwesen Xanadu, auf dem er Schätze und Tiere aus der ganzen Welt angesammelt hat. Und auf seinem Sterbebett haucht er ein letztes Wort, nämlich Rosebud. Der Journalist Thompson, der wird nun von einer was denn?
Ja, mit D hinten und nicht T. Das war gerade sehr...
Ja. Das ist ein Arsch wie eine Rose. So, das war einfach das, was man gedacht hat.
Ja.
Ja. Habe ich mit T das ausgesprochen? Okay.
Ja, so ein bisschen, es klang zumindest bei mir so ein bisschen so.
Ja.
Okay. Ja. Rosebud. Der Journalist Thompson wird nun von einer Fernsehsendung, die einen Zusammenschnitt zu Kanes Leben machen will, beauftragt herauszufinden, was Kane denn nun mit Rosebud gemeint haben könnte. Und so trifft er sich mit alten Kollegen und Liebschaften von Kane, die alle ihre eigene Sichtweise auf sein Leben haben. Der Film erzählt dann auch die Geschichte von Charles Foster Kane in Rückblenden. Der wurde nämlich von seiner Mutter an einen reichen Bankier gegeben, der Kane dann erzogen hat. Und als er dann das Familienvermögen geerbt hat, hat er eine New Yorker Zeitung gekauft und sich in den Dienst des Volkes gestellt, bis er dann irgendwann an so politischen Ränkeschmieden, Affären und seinen eigenen Ambitionen zerbrochen ist. Citizen Kane ist ein absoluter Mega-Klassiker. Wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, den historisch und filmgeschichtlich perfekt einordnen zu können, sondern müssen natürlich auch darüber sprechen, wie er uns einfach gefallen hat heute. Von mir erstmal die Frage, hattet ihr den vorher schon mal gesehen oder war das jetzt euer erstes Mal mit Charles Foster Kane?
Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Also ich wusste aber schon eigentlich viel darüber. Ich wusste auch schon, wie es ausgeht und den Twist, wenn man es Twist nennen will, und alles und hatte schon einige Szenen gesehen, also die dann besonders eindrucksvoll von der Cinematografie war. Das heißt, ich habe im Grunde genommen eigentlich nur so ein bisschen Stückwerk aufgefüllt, was noch fehlte von diesem Film, hatte ich das Gefühl. Aber im Ganzen habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ja.
Ich habe ihn vor 2 Jahren ungefähr schon mal gesehen, in so einem Filmseminar an der Uni, in so einem Hauptseminar im Zuge meines Englischstudiums. Das ist auch ganz lustig, weil für mich ist das auch so ein klassischer Filmseminar-Film irgendwie. Also da kann man irgendwie einfach viele Sachen so sehr genau dran runterbrechen und irgendwie sehr so, ja, über die Symbole reden und über irgendwie die Erzähltypen und über die neuen, die so Kameraneuerungen oder filmtechnische Innovationen und bla bla bla. Und das ist halt so, der bietet sich halt extrem gut an irgendwie dazu. Das, was ich jetzt erstmal dröge anhört so, aber der Film ist, finde ich, da kommen wir dann noch gleich zu, überhaupt nicht dröge. Ich finde den sogar auch echt extrem gut, muss ich sagen.
Ich kannte den vorher nicht komplett. Ich hatte den schon mal angefangen und wusste auch nur so ein paar Eckdaten, bin dann aber irgendwie mal eingestanden, dabei mal eingeschlafen und wusste irgendwie nur, ja, keine Ahnung, dass der sich auch irgendwie so bei Leni Riefenstahl was abgeguckt hat und genau wie Malte gesagt hat, auf jeden Fall so ein Film ist, der auch viel referenziert wird und ja, Klassiker ist für Leute, die, glaube ich, in Filmen machen, um sich da so Handwerk einfach anzugucken vor allem auch. Und ja, der Film drückt dir das auf jeden Fall ins Gesicht und dröge, ja, das klären wir noch.
Ich hatte den auch zweimal schon angefangen. Einmal, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde gesehen, dann einmal so 10 Minuten, beides mal irgendwie eingepennt im Fernbus, glaube ich, und jetzt weitergeschaut. Und ich muss sagen, ich finde ganz, ganz viel an dem Film ganz toll, ganz innovativ, auch heute noch sehr, sehr interessant. Für mich aber hat der Film ein ganz, ganz starkes zweiter Hälftenproblem, wenn ich ihn einfach nur heute als Entertainment mir anschaue, weil ich finde, der baut sehr viel auf und dann wird ein bisschen wenig aufgelöst am Ende im Film. Aber vielleicht, Malte, kannst du mal sagen, was du so genial findest an dem Film?
Genial, das ist so ein starkes Wort. Ich finde auch so dieses Attribut, so bester Film aller Zeiten, das ja. kann dieser Bezeichnung irgendwie gerecht werden. Ja, was ich einfach nur sagen kann, außer vier Fehlern vielleicht. Ich finde es sehr nachvollziehbar, warum der damals ein Hit war und auch heute halt noch so diesen riesen Mass-Appeal einfach hat. Und ich glaube...
Der war ja kein Hit, ne? Der ist ja geflacht so, tatsächlich, ja. Als er rausgekommen ist und dann nachträglich als so Kunstwerk erklärt worden.
Ah, lustig, das war mir gar nicht so bewusst. Okay, auf jeden Fall, was sich für mich da so raussticht, ist einfach, dass der so extrem viel Identifikationsfläche irgendwie aufbaut. Der ist ja erstmal so sehr, sehr simpel von der Geschichte, so dass, also so, weiß ich nicht, American Dream und so ein bisschen Biopic-mäßig und so, ja, so Aufstieg und Fall, Reichtum macht nicht glücklich, bla bla bla. Das ist irgendwie, ja, wie gesagt, recht simpel, aber irgendwie extrem clever erzählt, finde ich. Auch da nicht so clever im Sinne von total ausgefallen, sondern einfach so, es passt einfach alles so gut zusammen. Und ich finde auch, dass der Film eigentlich dadurch überhaupt keine Längen hat, durch diese Rahmenhandlung mit dem Journalismus, Journalisten, mit diesen Strukturen, mit diesen verschiedenen Flashbacks, den verschiedenen Erzählertypen, die auch alle mehr oder weniger nur glaubbar sind und dass deswegen auch immer so ein bisschen was im Dunkeln gelassen wird. Und für mich ist es, glaube ich, einfach die Intensität der Charaktere. Ich habe das Gefühl, dass ich die Leute richtig kenne, dass ich die Konflikte richtig nachvollziehe und dass ich auch einfach, dass sich die Leute auch einfach wirklich mal so hinsetzen und reden, was wir oft auch kritisieren an Filmen, dass sie eben, dass den Charakteren mal richtig viel Raum gelassen wird, sich zu entwickeln und ich das Gefühl habe, Mensch, das ist zwar hier nicht irgendwie was für die absoluten Ober-Nerds, da muss man sich nicht erst reinfuchsen, das checkt irgendwie jeder, aber es ist einfach toll ausgespielt, fand ich, und das ist für mich so der Appeal an diesem Film.
Ja, ich finde, also zum allerersten Mal finde ich es auf jeden Fall witzig, dass du es für, dass du den American Dream darin siehst, wenn der 6. reichste Mensch Amerikas zum reichsten Mensch Amerikas wird. Ein sehr aktueller American Dream. Aber ich weiß, was du meinst und genau da finde ich auch das Interessante drin, dass halt einfach dieser Typ so... Ich finde, der ist so irgendwie nahbar und gleichzeitig weiß man gar nichts. Also ja. Irgendwie, und man wird so in diesen Kane reingeworfen, da ist er gerade irgendwie 25, 26, er ist eigentlich ursympathisch und sieht gut aus und man möchte ihn auch sympathisch finden, findet ihn dann auch sympathisch und dann muss man eigentlich immer mehr Abstand nehmen von dieser Sympathie, weil er halt immer eigentlich komischer wird und unangenehmer und irgendwann lässt einen dieser Film so stehen, einfach so, und man hat eigentlich überhaupt niemanden mehr, den man sympathisch findet in diesem Film. Und das finde ich irgendwie, das funktioniert sehr gut und das ist auch, also ja, durchaus auch beabsichtigt. Da sind, glaube ich, ein paar schöne Aussagen auf jeden Fall drin. Ohne, ich weiß nicht, ob wir hier spoilern oder nicht.
Ja, mildly vielleicht. Willst du alles erklären, was passiert oder was?
Ja, vielleicht, also obwohl das passiert ja relativ am Anfang, eigentlich am Anfang, dass er halt von seinen Eltern da quasi zur Adoption freigegeben wird oder halt weggegeben wird oder was weiß ich. Und dann ist ja später durchaus rein interpretierbar, dass das irgendwie so ein bisschen für ihn der letzte Moment war, wo er wirklich glücklich war. Und das macht es zu einem ultra-depressiven Film halt. Ja. Und ist vielleicht für die Zeit auch einfach krass, ja. so einen pessimistischen Film zu machen. Absolut. Gerade über Amerika.
Und gerade auch über den erfolgreichen, ja, Großindustriellen, ja, oder Verleger, genau, in seinem Fall, der halt eigentlich krass, dass da schon so ein Bild gezeichnet wurde. Und ich glaube, deswegen wurde der Film auch nicht gemocht, weil man immer so das Bild gezeichnet hat von diesem krassen Karrieristen, der halt, wie wir es so gerne haben, ja, auf emotionaler Ebene oder persönlicher Ebene sehr super schwierig ist.
Und eigentlich das Persönlichste, was er mit sich rumträgt, ist eben diese Erinnerung. Will jetzt nicht spoilern. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was er so trägt, was irgendwie mit seiner Kindheit zu tun hat, was weiß ich was, Jugend, als noch irgendwie Verletzlichkeit noch ein Thema war, während später es nur darum geht, Knosse zu machen, volles Programm, also egal
wie. Größer, schneller, weiter.
Genau, ja. Und das finde ich schon auch ziemlich clever. Was mir gut gefällt ist, oder was ich auch erstaunlich finde, weil man hat ja offensichtlich zu der Zeit nicht gelebt, ich bin zwar 97 schon, gar, aber damals war ich noch sehr jung und hatte nur Volksempfänger. Und da kamen nur Nachrichten aus Afrika, schlechte Nachrichten, ja, vorwiegend. Hab ich dann irgendwann ausgemacht. Und dann war der Krieg auch schon rum. Das einfach, Orson Welles ist ein Hammer-Schauspieler einfach. Und man findet es nicht witzig. Ich finde, häufiger...
Ja, ich sag dir gleich, was genau ich witzig finde.
Wahrscheinlich ein Witz. Du hast aber schon, dass du bei älterem Kino einfach, keine Ahnung, Charaktere hast oder Darsteller, die einfach super hölzern unterwegs sind. Und ich finde, das ist halt... Mhm. Und das ist halt null der Fall bei Citizen Kane, der einfach von fucking 1939 ist. Und, das finde ich schon das Beste mit an dem Film. Tatsächlich sind seine Darsteller und natürlich vor allem Orson Welles so. Und ich finde, ansonsten muss ich sagen, den Film, auch wenn der einen großen Schauwert hat, weil der ja wirklich mit Kameraeinstellung auftrumpft, die halt krass sind. Also keine Ahnung, wie dann, weiß ich nicht, dann irgendeiner Schneekugel wird dann wie die Spiegelung, wie dann die Dienstmagd durch ins Zimmer reinkommt. Da gibt es so ein paar Shots, die sind schon echt krass und oder finde ich begeisternd. Aber ich finde es doch dröge zum Gucken, muss ich sagen. Ich finde es sehr anstrengend. Ich würde gerne anders drüber sprechen, aber ich fand es schon dröge. Und das liegt so ein bisschen auch an dieser Art und Weise, wie der Film erzählt wird. Irgendwie der Film wird ja so erzählt, dass über quasi Citizen Kane stirbt. Und dann soll ja so ein Nachruf sozusagen eigentlich irgendwie hergestellt werden. Und dann wird ja so ein Ausschnitten, so ein Retrospektiv sein Leben erzählt. Und irgendwie... Ach, ich weiß nicht, ich fand das schon furztrocken, muss ich mal so sagen.
Nee, ich finde genau dieses, diese Rahmenhandlung, die auch so eine leichte Detektiv-Story-Element so, das so drin hat, was ja auch, der Film gilt ja auch im Nachhinein irgendwie als Begründer, also, oder als spiritueller Begründer des so Film-Noir, habe ich gelesen, obwohl das damals natürlich, gab es das wahrscheinlich noch gar nicht so richtig oder wollte er zumindest nicht sein.
Da war ja alles schwarz-weiß, ja.
Aber ich finde dieses, dieses Rätsel lösen, was hat es mit diesem Rosebud auf sich, das hat mich immer drin gehalten und dann, ja klar, ist es halt irgendwie dann auch irgendwie eine Nacherzählung seines Lebens, aber ich glaube, der Witz daran ist ja, dass ja die Leute, die der Journalist da interviewt, eben immer nur ihre persönliche Version von diesem Menschen erzählen und die halt ja eben mehr oder weniger eben zurechnungsfähig noch sind oder auch einfach nicht glaubwürdig oder auch einfach, ja, einfach die Sachen halt so verdrehen, wie sie ihn
erzählen. Da wird der Film auch super clever, finde ich, weil es zum Beispiel... ganz am Anfang, wo man diese erste Version von seinem Nachruf gibt oder sieht, wo der Typ da, dieser Journalist dann halt sagt, nee, das geht nicht, wir müssen mehr rausfinden, bla bla bla. Da ist zum Beispiel drin, dass halt seine erste Frau und sein Sohn halt sterben. Also das hört man in den ersten 2 Minuten des Films. Das wird aber nie wieder aufgegriffen. Und zwar einfach, also da meine Erklärung dafür ist halt, dass es halt aus der Zeit niemanden gibt, mit dem er Kontakt hatte. Und dann ist es einfach nicht drin. Und also insofern macht dieser Film eigentlich eine viel größere Aussage über die Art und Weise von Erinnerungen oder wie Erinnerungen einen Menschen zusammenbauen oder eben nicht. Und das ist halt da alles mit drin und das finde ich schon sehr clever. Was ich zu Orson Welles noch sage, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist witzig, dass es diesen Witz gibt, dass Orson Welles sein Leben einfach verkehrt rum gelebt hat.
Ja.
Nämlich, weil er halt als fetter Alkoholiker entdeckt wurde für Weinwerbung und dann halt so größere Charakterrollen für dicke Männer gekriegt hat, dafür dann genug Geld hatte, um seine eigenen Indie-Filme zu machen, im Rahmen dessen dann gesund und healthy geworden ist und dann ganz am Ende sein Meisterwerk Citizen Kane präsentiert hat. Bloß ist halt genau andersrum.
Ja, ihr habt vieles angesprochen schon. Ich kann auch vielem zustimmen. Einmal, das wird oft natürlich auch erwähnt, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, das kurz zu sagen. Cinematografisch ist es schon der Knaller und hier sind viele Tricks, die auch heute noch funktionieren würden. Ja. Also allein, wo du da einmal dieses Bild siehst von den neuen Redakteuren, die Zeitung angeheuert hat und dann geht das 1:1. Also man sieht natürlich die Überblendung, aber wirklich nur leicht in das tatsächliche Bewegtbild über. Der ist ja voll davon, der Film. Einmal gibt es so eine krasse, fast schon Jumpscare-Szene, wo so ein Papagei, ja, auf einmal
was da los,
ich bin fast aus dem Stuhl gefallen. Obwohl man auf einmal in Xanadu da ist. Aber sonst gibt es ganz viele geile Überblendungen und das habe ich mir natürlich angelesen, aber wenn man den Film guckt, merkt man schon auch ganz viele so unterschiedliche Kameraeinstellungen, die einfach interessant sind, also von weit oben oder dann aus dieser Froschperspektive, yeah, und so. Das ist schon geil, also visuell ist das schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde auch ganz witzig die Frage, was ist denn jetzt Citizen Kane für ein Mensch gewesen? Auch der Name ist eigentlich cool, so finde ich, so der Bürger Kane. Eigentlich ist, ja, es ist ja Charles Foster Kane, wie er heißt. Und da wäre noch meine Frage an euch schon mal. Der Film wird ja dann in Rückblenden erzählt. Ich hatte jetzt aber beim Schauen nicht das Gefühl, dass sich Kanes Charakter immer so stark ändert, je nachdem, wer über ihn berichtet, sondern dass das schon ein kongruentes Bild ist, was ich zu sehen kriege. Oder habe ich das falsch verstanden? Wenn da hätte man noch ein was draufsetzen können, vielleicht, finde ich eigentlich. Oder war der schon immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wer gerade über ihn gesprochen hat?
Nee, ich finde, da hätte man, also das ist wirklich jetzt sehr Kritik, sehr, was sagt man? Hohe Kritik. Kritik auf hohem Niveau, genau. Oder auf sehr niedrigem Niveau, weil ich keinen ganzen Satz zusammenkriege.
So, aber der nächste,
Malte. Hätte man machen können. Ist, glaube ich, nicht so viel drin, wie es sein könnte.
Nein, der ändert sich nicht viel, aber allgemein kommt er natürlich sehr schlecht weg, gerade dann eben auch in der zweiten Hälfte des Films. Und die Frage ist ja, weil man ja selber als Zuschauer nie richtig an ihn rankommt, weil er ja nie selber wirklich mal zu Wort kommt, ist natürlich die Frage, ob er wirklich so negativ war, wie es in dem Film gezeigt wird, oder ob er einfach die Leute eben um sich rum so ein bisschen verprellt hat und die deswegen halt, ja, einfach irgendwie ja ihn deswegen jetzt schlechter aussehen lassen, als er eigentlich war. Ne? Klar, wenn irgendwie, weiß ich nicht, eine Freundschaft zerbricht oder eine Partnerschaft oder was auch immer, dann ist ja klar, dass da irgendjemand Groll hegt. Aber vielleicht lag es ja auch nicht nur an ihm, sondern vielleicht auch dann an der jeweils anderen Partei. Und das ist halt so das Ding. Also, dass eben die Erinnerung der anderen Leute bestimmen, wie der Charakter von Citizen Kane hier gezeigt wird. Und das ist eben das Interessante, weil man sich halt fragen könnte, naja, aber war das wirklich so? Ich meine, an sich war der Typ auch irgendwie reich und erfolgreich und hat eigentlich immer nur versucht, Leuten zu helfen.
Ich fand nur diese Interpretation, dass jemand unbedingt Geld machen wollte, die habe ich eigentlich gar nicht gesehen in Citizen Kane, also dass das jemals für ihn wirklich der Anspruch war.
Naja,
das
war ja schon so, am Anfang nicht.
Dass er doch eigentlich diese Zeitung, nicht, also er hatte dann richtig viel Geld, hat dann die Zeitung übernommen und dann eben versucht, ja, so the voice of the people zu sein. Was ich so interessant finde an dieser Psychologisierung von Citizen Kane ist, dass er ja das Gute im Sinn hat eigentlich, nämlich das für das Volk zu machen oder dann für seine Frau diese Oper zu bauen oder weiß ich nicht, noch so andere Geschichten, dass man aber so merkt, er macht es doch eigentlich nur alibimäßig, um am Ende selbst geliebt zu werden und kriegt es deswegen nicht hin, genau, ein tatsächlicher Mensch zu werden. Das wird dann als es gibt ja diese beiden Figuren, Bernstein und Leland. Alter, Bernstein fand ich übrigens so mega geil, diesen Charakter, der dann immer so sein Weggefährte ist, noch bis zum Ende, wie cool der gespielt ist. Und das fand ich dann sehr interessant, dass eben gezeigt wird, er kann eigentlich nicht, wahrscheinlich, weil er in der Kindheit dann nicht das Lieben wirklich lernen konnte. Irgendwann weiß er nicht so genau, was dieses Konzept ist und wie man sich die Achtung verschafft und versucht es dann eben darüber zu kriegen, dass er der Märtyrer der Menschen wird, aber es funktioniert dann eben nicht. Außerdem noch, was ich toll finde an dem Film, ist diese super melancholische Grundstimmung, dass du diese ganzen alten Männer siehst, die mal Erfolg hatten, die dann aber so in dieser Welt aus Reichtum, die halt völlig überzeichnet ist in dieser Welt von Xanadu, so zurückblicken auf so ein trauriges Leben und auch so Freunde waren, die sich eigentlich nie gekannt haben, so richtig. Ja. Das fand ich irgendwie auch ganz schön, diese Ebene.
Ja. Ja, es ist auch nicht unbedingt der amerikanische Traum im Sinne von vom Tellerwäscher zum Millionär. Er ist ja schon Millionär quasi am Anfang, wie ihr auch schon richtig gesagt habt. Aber sondern es ist dann mehr so das Ding, wenn du halt dann dein Reichtum hast, was machst du dann damit? Und er versucht ja schon, sich Einfluss oder Image oder Macht irgendwie aufzubauen. Und das ist dann mehr so, wie setzt du dein Reichtum ein, das du hast? Und machst du Gutes damit? Und er versucht ja viel Gutes zu machen und ja, fällt dann aber doch eben aus der Gunst vieler Leute. Und deswegen auch dieses, gut, Aufstieg und Fall ist da jetzt vielleicht das falsche Wort, aber eben dieser, auf Englisch heißt er dieser Fall from Grace, den er eben so durchzieht, dass er eben erst geliebt ist von vielen und dann am Ende halt von niemandem mehr. Und das ist halt mehr so dieses, klar, das ist ja natürlich auch sehr kritisch gegenüber halt dieser Idee, dieses dann in dem Sinne amerikanischen Traum ist, dass wenn du was aus dir gemacht hast, wenn du viel Geld hast, dann bist du auch glücklich. Das ist hier dann genau die Gegenaussage.
Jupp. Ja. Und da ist, ja, also genau, und da gibt's auch sehr viel von drin, einfach, also ich, um nochmal eine Szene anzusprechen, die ich wirklich richtig stark fand, ist diese Szene, wo er mit Leland halt bricht, wo er da halt hinkommt und der Leland gerade irgendwie dabei war, diese Review von dieser Oper zu schreiben und er dann halt so, ja, so echt auf so eine ultra unangenehme Weise so verletzt und dann so ihm da dann noch beweisen muss, dass er ja für die Wahrheit steht, so irgendwie, und dann selber diese Kritik noch fertig schreibt und ihn dann aber feuert. So, wenn man halt so wirklich mehr, also das fand ich eine, ich habe selten so eine schöne Szene in einem Film gesehen, wo klar war, okay, jetzt ist er wirklich gerade durchgedreht.
Ja, so, ist hier, so ein bisschen ein Mensch,
das ist der Point of No Return.
Der an Idealen festhält, die Ideale eigentlich der Menschen sind oder die für die Menschen sein sollen, aber er nicht versteht, irgendwann dann wirklich den Menschen zu sehen, sondern dann nur noch das Ideal hochhält, ohne dass irgendjemand noch davon profitieren kann, so ein bisschen. Das ist für mich so ein bisschen diese Bewegung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch den Film komplett auf allen Ebenen durchdrungen habe. Ich habe sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit, wo alles sehr knapp getaktet ist bei mir im Leben mit dem Cast, immer das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit, mich vorzubereiten manchmal, nachdem ich diese großen Filme gesehen habe. Mhm. Was ich noch jetzt habe ich sogar auch meinen Punkt verloren, den ich machen wollte. Aber, ach ja, genau. Max, du hast gesagt, es ist dröge zum Anschauen. Und ich finde auch, dass der Film, ich habe es am Anfang kurz angesprochen, in der zweiten Hälfte dreht es sich dann wirklich nur noch um seine Beziehung zu seiner Frau, die Opernsängerin werden will. Und da hatte ich so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, die ich auch hatte bei Raging Bull, wo es dann nur noch darum geht, dass Robert De Niros Charakter einfach ein Arschloch ist. Und ich hatte es jetzt aber schon gesehen. Da dachte ich mir, da hätte man noch eine andere Sicht vielleicht reinbringen können. Also nur so aus aktuell den Film nochmal anschauen, aus dieser Sicht dachte ich mir so in der zweiten Hälfte, okay, ja, ich check es aber jetzt auch so ein bisschen, was ihr mir sagt.
Ja, aber es muss halt so sein, weil er zu dem Zeitpunkt mit sonst niemandem mehr Kontakt hat. Also das, es ist ein bisschen nervig vielleicht, ja, aber es ist logisch konsequent. Insofern hat es mich jetzt nicht so gestört. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es wird dann ein bisschen.
Ja, aber der den Film macht, der schreibt ja auch die Story. Ist ja nicht so, dass die Story vorgegeben ist und dann der den Film machen muss, sagen muss, ja gut, die letzte Stunde war halt langweilig, weil in der Geschichte war es in der letzten Stunde langweilig. Das wird ja zusammen gemacht, so ein Film. Also theoretisch hätte man ja auch handlungsmäßig da noch was reinbringen können, jetzt nur als Einwurf.
Oder zumindest hätte man es wahrscheinlich raffen können, das stimmt schon, ja.
Gerafft habe ich nix.
Gut. Gut, Citizen Kane, habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Jetzt mal so einen großen Film. Nicht vom Sockel gestoßen, sondern vielleicht ein bisschen so, er hat ein bisschen gewackelt. Und jetzt steht er wieder fest wahrscheinlich in unserer Gunst.
Nee, ich möchte nur mal loswerden, dass halt diese Art Film, das sage ich ja auch im Cast alle 10 Folgen eben so, das ist genau der Film, auf die ich so echt abgehe persönlich. Einfach, weil es ich das Gefühl habe, das ist verständlich. Und ich, Max hat es mal gesagt bei hier, The Eyes of My Mother, da, irgendwie, ich bin nicht der Typ, der sich nach dem Film noch hinsetzt und dem Regisseur so mental sein Drehbuch zu Ende schreibt. Ja. Und ich habe halt so, bei dem Film habe ich halt das Gefühl, das wurde schon für mich schon zu Ende gedacht, ist aber trotzdem nicht irgendwie platt und dumm präsentiert, sondern eben auf eine Art und Weise, die mich trotzdem noch in den Film reinzieht. Und eben so verständliche Filme, die aber eben nicht dumm sind und dann eben auch noch total clever in meiner Ansicht dann eben rübergebracht und verfilmt, das sind mir halt einfach die liebsten Filme.
Schließe ich mich so an. Also es ist mit Sicherheit nicht der beste Film aller Zeiten, weil es den nicht gibt, zumindest oder zumindest muss der für jeden Menschen, ist es ein anderer, und das ist auch in Ordnung so. Aber man kann sie hier viel sehen, und es ist schon zumindest mal interessant, weil sich so ein bisschen die Frage stellt, okay, das ist jetzt 70 Jahre alt, warum kommen heute immer noch 50.000 Filme raus, die viel dümmer sind in ihren Narrativen? Also, keine Ahnung.
Ich glaube, für jemanden, der sich für Filme interessiert, ist das ein absolutes Muss, auf jeden Fall. Ich glaube aber, für andere, glaube ich, ist nix. Die werden dann vielleicht auch ähnlich wie ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall wichtig und das ist auch ein großer Film, das ist auch toll und das ist Schauwert, bla bla bla. Aber es gibt einfach auch Filme, die finde ich spannender sind, unterhaltsamer, weil der Film zu der Zeit, unabhängig davon, dass er gefloppt ist, eigentlich für die Zeit eine krasse Nummer ist, eben weil er eben mal in so sozusagen das introspektiv in so einen Charakter reinschaut. Man hat sich ja angeblich am Vorbild hier von so einem Zeitungsmagnaten gehalten, der es tatsächlich gegeben hat, sowas mal zu machen.
Glaube ich,
ja, genau, irgendwie William Randolph Hearst. Und das ist schon eine starke Nummer, hat man natürlich mittlerweile aber in der Form auch schon ähnlich gesehen und ist dann, man muss das gucken als ein Klassiker, wenn man möchte, oder auch nicht, Punkt, so.
Ja, ich finde eigentlich ganz unterhaltsam, ich finde, da sind schon so Ansätze drin, bei denen ich auch nicht ganz genau weiß, was jetzt wirklich, also ich finde ganz cool an dem Film, dass man nicht so hundertprozentig weiß, genau das war jetzt die Aussage, also auch mit Rosebud, was genau hat er wie verloren und wie zeigt sich das jetzt im Charakter, also ich finde, der bietet noch ganz gut so Interpretationsspielraum, deswegen finde ich den auch empfehlenswert, aber kann da hundertprozentig verstehen, dass man gerade in der zweiten Hälfte irgendwann wegknackt. Gerade weil du, Max, glaube ich, auch noch vorhin in unserem Chat geschrieben hast, dass die alle so diese alte Schwarz-Weiß-Filmsocke im Maul haben, die Leute. Das ist auch ganz anderer Style, wie die miteinander reden, ne? Aber ich finde, man kann sich da ganz gut so drauf eingrooven irgendwann auf diesen Style. Und da macht es auch wirklich Spaß. Und das Schöne bei alten Filmen, da fragst du dich halt dann wirklich noch, wenn ein toller Effekt ist, wie haben sie das gemacht damals? Ja. Das ist nicht einfach Computer, die Antwort. ja, viele von euch haben wahrscheinlich Citizen Kane schon gesehen. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@drpeng.de, was eure Meinung zum Film ist und was ihr vielleicht noch da drin gefunden habt. Und damit kommen wir zum nächsten Film und das ist The Wizard of Oz.
Und willst du, lieber Zinnmann, die Vogelscheuche zu deinem Ehegatten nehmen?
Ja, okay. Oh!
Und willst du, lieber Toto, den feigen Löwen zu deinem Ehegatten nehmen? Und willst du, liebe Dorothy, die böse Hexe des Ostens zu deiner Ehegattin nehmen?
Also nur weil es jetzt die Ehe für alle gibt, heißt das nicht, dass wir jetzt alle heiraten müssen. Also ich bin jetzt auch gar nicht lesbisch eigentlich, deswegen wäre das jetzt so, also wenn ich es mir aussuchen könnte, eher nicht so mein Ding.
Ah, holt die fliegenden Affen!
Ja, wir reden hier natürlich über die bekannteste Version von Wizard of Oz, die von 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle. Ja, der Film ist hierzulande auch bekannt als Das zauberhafte Land unter diesem Namen anscheinend, wusste ich gar nicht. Basiert auf jeden Fall auf dem fast gleichnamigen Bestseller von L. Frank Baum und ist ja kurz gesagt einfach einer der bekanntesten Filme, die es gibt auf der Welt. Vor allem aber natürlich in den USA, wo ich, das habe ich gelesen, die Geschichte hat ungefähr so den Stellenwert hat, den die Grimms Märchen so bei uns haben, wo wirklich Kinder damit aufwachsen und das abends immer vorgelesen kriegen und so weiter. Da muss ich echt sagen, man müsste schon so richtig dumm sein, um diesen Film nicht zu kennen oder so. Zum Beispiel den jetzt gerade erst zum ersten Mal geguckt zu haben und da noch nicht mal irgendwie die Handlung zu wissen. Vollidioten. Ja, es gab 6 Oscar-Nominierungen, 2 Oscars dann auch gewonnen für die Musik im Allgemeinen und das Lied Over the Rainbow im Spezifischen. Der Film erscheint natürlich auch auf unzähligen Bestenlisten, ist durch und durch ikonisch, quotable, tweetable und ein Muss für jeden Instagrammer. Und es geht um Folgendes. Dorothy ist ein nettes kleines Mädchen, lebt mit ihren Eltern und ihrem Hund Toto auf einer Farm in Kansas. Dort führt sie ein zufriedenes, wenn auch leicht sepiafarbenes Leben. Ja. Zumindest bis eines Tages dann die ganz gemeine Frau Gulch ankommt und ihr ihren geliebten Toto wegnehmen will. Hey. Dorothy und ihr Hund leben nehmen Reis aus, treffen dann zunächst den kauzigen Professor Marvel, der sich so als Hellseher ausgibt.
Der ist schuld,
und Dorothy, ja. der überzeugt Dorothy davon, wieder nach Hause zu gehen, weil sich ihre Eltern ja so große Sorgen machen. Dorothy, also erstmal wieder nach Hause. Zieht ein Sturm auf. Dorothy schafft es gerade noch so ins Haus, bevor er dann, ja, selbiges aber auch wegfliegt. Wusch, wusch, es wird vom Tornado mitgerissen. Und dann ist
das
er schon
Haus,
vorbei.
Das ganze Haus.
Das Haus ist wieder gelandet dann und Dorothy stellt treffend fest, dass sie gar nicht mehr in Kansas ist. Und es stimmt, sie ist nämlich in Oz, genauer im farbenfrohen Munchkin-Land.
Mist.
Sorry. Nee, passt schon. Obwohl sie dann natürlich in diesem farbenfrohen Zauberland ist, will sie dabei eigentlich nur noch eins, nämlich wieder nach Hause. So, und ja, auf ihrer Reise durch dieses magische Land.
Ich denke, das Haus ist jetzt in dem Zauberland.
Darf ich 2 Sätze sagen? Als nächstes trifft sie 3 Leute, eine Vogelscheuche ohne Gehirn, Zinnmann ohne Herz, ein Löwen ohne Mut, zu viert versuchen sie den Zauberer von Oz zu finden und die Wicked Witch of the West zu besiegen. Hotte, bitte, lass es raus.
Löwen 5, ohne
Toto ist
Hut.
Auch noch dabei.
Eine Vogelscheuche, die spricht?
Mann. Ja. Du hast gerade ironisch gesagt, dass du diesen Film noch nie gesehen hattest, aber auch tatsächlich sogar nicht wusstest, worum es geht. Und das ist ganz witzig, weil ich die Geschichte schon aus ganz vielen verschiedenen Versionen kenne, aber den Film noch nie gesehen, also noch nie ganz gesehen, habe auch den Anfang schon mal irgendwann gesehen, dann aber neben dir gesessen habe, der du wirklich halt ja gar nicht wusstest, auch nicht wusstest, dass der Film irgendwann farbig wird oder so, was ich mir deswegen so ein bisschen gefreut habe. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Bei mir ist es so, ich kenne einmal, also der erste Kontakt, den ich, glaube ich, mit dem Zauberer von Oz hatte, war durch Alexander Volkov. Denn Ossi-Kinder werden das vielleicht wissen, dass im Osten nicht nur Winnetou nochmal von Gojko Mitic dargestellt wurde, sondern auch L. Frank Baums, der Zauberer von Oz, unter neuem Namen nochmal rausgebracht wurde, nämlich als der Zauberer der Smaragdenstadt. Da heißt der Hund dann nicht Toto, sondern Totoschka. Und Dorothy heißt nicht Dorothy, sondern Ellie. Und die geht auch in dieses Zauberland. Und der erste Band ist genau die gleiche Story eigentlich. Und dann gibt's aber noch Fortsetzungen. Zum Beispiel der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten und noch ganz viele andere Bände. Und das war so ein Hit quasi in der UdSSR und auch in der DDR. Und das hatten natürlich meine Verwandten noch. Und deswegen habe ich da auch so ein, zwei, drei Bücher auf jeden Fall davon gelesen. Daher kannte ich das. Dann habe ich irgendwann mal in meinem freiwilligen Jahr in Indien mir das Original gekauft. Das dann noch mal gelesen. Mhm. Und es gab, ich weiß nicht, ich glaube auf RTL 2 so eine Kinderserie früher mal, die glaube ich, so wie bei Dragon Ball, waren alle Folgen ewig lang. Also da war dann eine Folge, wie sie nur bei Oz in diesem Thronsaal sind und so, dass das ewig lang gezogen wurde. Die habe ich auch noch gesehen als Kind und ich hatte das als Hörspiel irgendwann mal. Auch als Serie. Also ich kenne das schon aus 1000 Versionen, so wie die Amis, die das jedes Jahr auch gucken. Und deswegen war das für mich so eine witzige Erfahrung, jetzt diesen Film zu sehen, der so groß ist, weil ich da mit so einer Bücherleser-Mentalität trotzdem rangegangen bin. Den Charakter habe ich mir aber anders vorgestellt. Das ist so ein Film, der von 39 ist. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde die Story richtig cool, da können wir noch zur Interpretation kommen. Ich finde manche Charaktere mega weird in diesem Film. Also der Holzfäller und auch der Scheuch, wie er übrigens im Deutschen heißt, das ist ein Hammerwort. Und auch der Löwe, die sind schon ganz schön krass creepige Dudes, wenn man das heute so sieht. Aber an sich hat er trotzdem viele coole Szenen. Man muss aber auch auf Musicals stehen, dann ist es auch mega anstrengend, das zu gucken. Also immer, wenn du auch weißt, was passiert, okay, jetzt hat sie den Löwen getroffen. Ach ja, klar, jetzt kommt natürlich noch ein Lied, auf das ich persönlich so viel Bock hatte.
Ja.
Genau, aber das ist mein kurzes Eingangsstatement dazu.
So, jetzt erstmal Stopp. Die DDR hat nicht die Winnetou-Filme nachgedreht mit Gojko Mitic. Das ist,
das hast du mir doch neulich noch so erzählt.
Nein, du hast immer gesagt, das ist der DDR-Winnetou. Ja, im Sinne von, dass er der Star der Indianerfilme
war. Das meinte
war.
Ich, und dann hast du neulich noch erzählt, der hat auch Winnetou gespielt.
Ja, in Bad Segeberg. In Bad Segeberg. Bad Segeberg ist Schleswig-Holstein nach der Wende und da war das nur ein Live-Theater. Das war Live-Action-Theater.
Na gut.
Ja, so. Jetzt habe ich mich auch wieder beruhigt. Aber solche Aussagen haben in einem Filmcast wirklich gar nichts verloren. Voll komisch, mit dem habe ich schon Spaghetti gegessen zu Hause, ey. Ganz ehrlich, jetzt ist mal gut. Also, zum Film. Musicals mag ich ja richtig gerne. Also da finde ich immer schön. Da singen die immer ganz oft, anstatt irgendwie sich irgendwie zu unterhalten oder irgendwie die weltpolitische Probleme zu lösen. Irgendwie Agenten sind wenig Agenten, wenig Thriller, wenig Morde, die geklärt werden müssen vielleicht. So okkult gar nicht, wenig Mystery insgesamt, muss ich doch sagen. Was dafür fliegende Affen. Und da hast du mich wieder am Boot, weil die sind. Die finde ich ja echt kacke gruselig, ey. Die Kackbiester, ne?
Das ist so gruselig.
Die sind so richtig räudig. Da ich mein, so lass das Mädel doch in Ruhe. Hier, friss eine Banane, du Affen. Ja, Arsch. So, mein Gott, das ist ein Kinderfilm. Ich hatte auch den Zauberer der Smaragdenstadt gelesen, genau wie Christian. Und ich fand den Holzfäller irgendwie immer ganz nice. Ich fand das irgendwie war das so niedlich doof, irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie sein Herz da irgendwie, ja, es war irgendwie, fand ich das drollig.
Ja, und er weint und dann deswegen
rostet. Und ich war wieder, ich hatte den Film vor ein paar Jahren, genau, und ich hatte den Film vor ein paar Jahren schon mal gesehen, weil irgendeine Bekannte von mir, das ist mein Lieblingsfilm. Gut, das weiß ich nicht warum, aber das macht ja nichts. Und ich fand es jetzt nochmal cool, ihn zu gucken, weil Louis C.K. in einem Bit halt irgendwie diese Vogelscheuche nachmacht und sich gefragt hat, ob dem damals jemand gesagt hat, dass er das so machen soll oder ob der Typ einfach nicht anders konnte, dass er wirklich so geredet hat. Und das fand ich geil, da nochmal reinzuhören, weil der redet ja völlig bescheuert. Man weiß ja nicht, warum. Mhm. Gut, der hat keine Knochen im Leib. Daran wird sicherlich liegen. Ja, weiß ich nicht. Aber ja, ist ein Kinderfilm, wird viel gesungen. So, ich finde diese Reise cool. Ich fand auch früher, als ich das Buch gelesen habe, und dem Film ist es ja auch so. Ich finde dieses als Abenteuergeschichte super cool. Gefällt mir gut. Ja, ne? Aber lass doch das singen bleiben. Lass doch das singen bleiben, junge Frau.
Ja, das finde ich allerdings auch, ohne den Film. Ich habe den Film ja jetzt gar nicht geguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn früher mal geguckt habe. Was ich aber weiß, ist, dass ich mal das als Kind in einem Theater gesehen habe. Also so als Theaterstück. Und da fand ich die Geschichte auf jeden Fall auch sehr cool, aber ich fand's auch richtig scheißen gruselig. Also als Kind, so die Vorstellung irgendwie, du kommst nach Hause, bist nicht zu Hause, nicht gut.
Du fehlst und, quasi selbst.
Ja, du bist quasi selber weg, weil dann ja auch ist irgendwie ewig, also zumindest, wenn ich mich recht erinnere, ja, super unklar ist, ob man jemals wieder nach Hause kann.
Ja.
So. Das hat mich damals auf jeden Fall sehr mitgenommen.
Ja.
Ja, als ich den Film jetzt das erste Mal gesehen habe mit 26, fand ich ihn nicht mehr so gruselig, muss ich jetzt mal zugeben. Aber ich stimme euch auch zu, man muss da schon auch Bock drauf haben. Also Musical, Kinderfilm, so ein bisschen Fantasy, so ein bisschen auch so Körperklamauk, Charlie Chaplin-Style, irgendwie so die Mega-Dulli-Witze auch so zwischen, ich weiß nicht, wie jemand einen Baum einen Apfel vom Baum nimmt und sagt der Baum, hey, hör auf oder so. Aber was mich halt mehr, was ich so krass finde, ist, wie der Film
Was hast
halt
du dir denn für Witze erzählt früher?
Ja. Wie der Film mir echt so von Anfang bis Ende so echt 2 Kilo Zucker in die Fresse schmeißt, so in jeder Szene. Also die Farben, dann diese Sets komplett aus Plastik, irgendwie hat man das Gefühl, die stimmen alle unnötig piepsig, so weißt du, gerade so am Anfang diese Choreo da im Munchkin-Land irgendwie. Okay, da habe ich jetzt auch noch mehr angelesen, für die Zeit war das irgendwie die absolute Meisterleistung der Choreografie und der Kameraarbeit oder whatever, sehe ich ein, ging mir aber auch gut auf den Kranz und allgemein ist der Film halt auch... ist der Film auch echt total oberflächlich. Also Max, du sagst, die hat diese Reise gefallen. Ich frag mich, welche Reise? Also die trifft den ersten, den zweiten, den dritten Typen.
Im Buch.
Dann gehen sie durch ein Mondfeld und dann sind sie da. Also das ist halt so, da wird so viel gesungen, dass für die Reise gar kein Platz mehr war, hatte ich das Gefühl. Und das hat mich eigentlich ein bisschen genervt beim Gucken.
Mhm. Und natürlich heutzutage mit der Politically Correctness-Brille fragt
Wollte
man sich,
fragen,
hätten
ja.
es wirklich 124 Kleinwüchsige sein müssen? Der Mantkins, man weiß es nicht so genau, lässt sich vielleicht verargumentieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch toll, weil die alle damals 39 den Job hatten für die Zeit, als der Film gedreht wurde. Keine Ahnung, wie das war. Ich finde ganz interessant eigentlich, oder würde ich euch nochmal fragen, was ist denn genau die Aussage des Films? Also das Ding ist ja, dass sich, und da spoilern wir jetzt mal an sich, der Zauberer von Oz, wer da nicht weiß, worum es geht, der ist halt so wie Malte und hat dann einfach Pech gehabt oder guckt den Film nochmal schnell und drückt jetzt auf Pause. Es geht ja darum, dass sie diese drei Gefährten trifft und ich finde, das kommt im Film, oder ich habe mich auch im Buch immer schon gefragt, es ist ja so, im Buch habe ich das Gefühl gehabt, die Vogelscheuche und war schon immer sehr schlau und der eiserne Holzfäller hatte auch immer schon ein Herz, nur der Löwe war immer schon feige und wächst dann erst über sich hinaus. Also ich fand das immer ein bisschen inkonsequent, ehrlich gesagt, erzählt. Ich hätte gedacht, entweder du erzählst es so, dass die alle tatsächlich, weil sie denken, dass sie die Fähigkeiten nicht haben, dann auch wirklich verkacken, bis sie dann am Ende diese eine große Challenge haben und dann ihre Fähigkeiten erlangen. Und dann gibt's ja die Gegenerzählung, dass der Zauberer von Oz selbst ja da nur ein Scharlatan ist, der anderen da einen Bären aufbindet. Das finde ich aber, die Figur mag ich aber auch, weil ich ganz geil finde, dass der am Ende so rausgelassen wird aus der Story. Also alle sagen, ja, okay, du hast es gemacht, du hast ja ein ganzes Volk eigentlich tyrannisch hinters Licht geführt über Jahre. Aber eigentlich ist es ganz cool, am Ende fliegst du halt in deinem blöden Ballon weg und dann ist es auch ganz, ganz in Ordnung. Wie findet ihr so diese Aussage, die da getroffen wird?
Naja, an sich ist es nicht viel mehr als, du musst nur an dich selber glauben, oder? Ich glaube, das ist das so, was Kindern vermittelt werden sollte, irgendwie, it was in you all along. Ich glaube schon, dass das so war. Und am Anfang in dem Film gibt sich ja auch die Vogelscheuche halt auch als extremer Vollidiot. Es ist ja schon so, nur halt, dass er dann irgendwann klug wird, das passiert halt einfach, ohne dass irgendwie da, dass es da einen größeren Anlass irgendwie für gibt. Es gibt ja diese ganz lustige irgendwie politische Interpretation, habe ich gelesen, irgendwie, die Vogelscheuche steht für die Bauern, der Zinnmann für die Industriearbeiter. Der Löwe ist irgendwie so ein Politiker, der irgendwie viel redet, aber da ist nichts dahinter. Die Wicked Witches sind irgendwie die Banker, die sich die Kohle krallen wollen. Und der Zauber von Oz ist so der Präsident der USA, der halt so die Macht vorgaukelt, aber eigentlich sein Volk überhaupt nicht im Griff hat. Irgendwie so ähnlich, ich krieg's nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Finde ich ganz geil, dass man sich sowas da noch reinliest. Weiß ich nicht, ob das alles so stimmt. Es gibt auch eine religiöse Interpretation des Films, hat auch eine atheistische Interpretation des Films und irgendwie eine Verschwörungstheorie, dass die gute Hexe eigentlich die böse ist, weil
das
sie
deutet
eben,
dann ja doch eher darauf hin, dass er oberflächlich bleibt, wenn man in jede Richtung
Das denke ich nämlich
lesen
auch
kann.
Irgendwie. Ich glaube auch, dass er halt so, so wenig anbietet, dass man irgendwie sehr viel dann sich da doch dazu dichten kann. Ich habe das alles nicht gesehen. Das Einzige, was mir so als auf dem Subtext-Level nochmal komisch aufgestoßen ist, dass am Ende nochmal diese super krasse so Heimatliebe nochmal so aufgemacht wird. So, ja, keine Ahnung, du, also auf jeden Fall musst du erstmal wieder nach Hause zu deinen Eltern, dann ist alles gut, weil da ist es immer geil und da sind wir alle irgendwie happy Bürger irgendwie und irgendwie Patrioten. Da, und hier,
vor allen Dingen, wenn das zu Hause Kansas ist.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und irgendwie der Löwe, ja, okay, du bist doch irgendwie feige, aber hier hast du eine Medaille, jetzt bist du doch irgendwie nicht feige, jetzt zieh mal ab in den Krieg irgendwie, dann kriegst du mehr Medaillen irgendwie. So ein bisschen, das fand ich fast schon, also das fand ich krass, wie das dann auf einmal noch so, ja, fast schon zu Propaganda wird fast am Ende. Habt ihr das auch so gesehen?
Der Film hat auf jeden Fall, finde ich, eine politische Dimension und es wundert mich auch nicht, dass das auch in den roten Nationen auch übernommen wurde, diese Story, weil man schon auch die ganzen Charaktere, wie ihr auch schon gesagt habt, die Vogelschau hier, der olle Holzfäller, der dumme Feige, ja dumm auch, aber Löwe, so die kleinen Leute sozusagen, die aufbegehren können, die quasi es in sich tragen, sie müssen nur wollen, sie müssen nur können, sozusagen die Herrschaft des Proletariats, eigentlich seid ihr alle gar nicht so dumm und schwach, ihr könnt, und gleichzeitig, gut, könnte man das für, sag ich mal, linke Ideologie verwenden, aber auch für kapitalistische, so, du musst dich nur anstrengen, du musst eigentlich nur Mut haben und dann kriegst du das schon irgendwie gedeichselt, ist egal, ob du dumm bist, irgendwann wirst du schlau. So funktioniert's, das wissen wir alle. Ja, das wollte ich sagen. Punkt. So, möchte jemand anders was sagen?
Es ist ja aus Storytelling-Sicht gerade im, also um nochmal eine andere Dimension zu machen, einfach jetzt Script oder die Handlung, die wir sehen, die ist im Film sehr blöde am Ende, finde ich. Da bin ich wieder mit, komme ich jetzt 70 Jahre zu spät mit der, ich habe aber das Buch gelesen, Meinung, aber es ist schon sehr doof, dass die Vogelscheuche Feuer fängt, sie dann die mit einem Wassereimer löscht und deswegen die Hexe stirbt, weil sie zufällig irgendwie kein Wasser aushalten konnte. Das ist im Buch auch nicht so schlau. Aber da ist sie immerhin, ja stimmt, da kommt es auch dann später nochmal vor. M. Night Shyamalan hat genau aufgepasst. Im Buch ist sie ja lange eingesperrt dann bei der Hexe und sieht dann, dass die so eine Scheu vor Wasser hat und deswegen ist es immerhin ableitbar, warum sie das dann am Ende tut, ne? Und das, ihr wird es einfach so hingekotzt am Ende. Aber es hat so viele ikonische Szenen, die man kennt, so viele Sprüche, ne? Auch diese ganze Sache mit diesen, die Hacken zusammenschlagen bei diesen Schuhen und die Lieder, die sie singen und Ding Dong, die Hexe ist tot, was dann nochmal bei der Nackenkanone irgendwann vorkommt. Ja. Also ich finde, wenn man den guckt, auch wenn man den noch nie gesehen hat, merkt man an ganz vielen Stellen, ah stimmt, das kenne ich irgendwoher, dieses Lied, ne? Wir wollen jetzt zum Wizard und sowas, was sie da singen irgendwie, das hat mich auch Over the Garden Wall dann wieder erinnert, also man sieht so ganz viele Versatzstücke, die man schon kennt, auch Yellow Brick Road, was dann von Elton John irgendwo mal besungen wurde, also es ist ja wirklich popkulturelles Trope an das nächste gereiht und irgendwie auch eine coole Truppe, so auf so eine Art, eigentlich weird, ne, so ein Mädchen, eine Vogelscheuche, ein Holzfäller und ein Löwe. Noch komischer ist eigentlich nur so die Zusammensetzung, finde ich immer bei Super Smash Brothers, wo du so einen Klempner hast und irgendeinen Ritter und einen Affen und weil also
ein paar jetzt darf jeder mal.
Hätte sich niemand jemals so ausdenken können. Aber ich muss sagen, ich fand es super anstrengend, auf jeden Fall den nochmal zu schauen. Also ich finde es echt, da würde ich eher empfehlen, nochmal das Buch zu lesen, aber wahrscheinlich muss man den gesehen haben, wenn man was auf sich hält, so als Filmmensch, aber ich da würde, fand ich die Bücher stärker. Außerdem sind die Bücher auch brutaler und irgendwie noch interessanter. Also da hackt der Holzfäller erstmal da irgendwie 20 Wölfen den Kopf ab und jeden. Dann geht's los so
da ungefähr. Geht's
und das
rund,
fand ich ein bisschen geiler jetzt so im Nachhinein.
Ja, muss ich auch sagen, mir war das auch alles ein bisschen zu fluffig und zu flauschig dann doch und irgendwie nicht. Ja, also ja, du sagst, das ist einfach zu nervig, um das einfach nur noch mal so als schönen Filmabend zu genießen. Aber klar, wenn man den als Kind schon gesehen hat, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Schiene. Was ich noch lustig fand, ist irgendwie einfach nur so mal nebenbei, dass man sich ja irgendwie, wenn man so alte Filme guckt, immer denkt, Mann, sieht das alles schäbig aus von den Effekten her. So irgendwie. Aber dann so, das war aber hier 39, da, keine Ahnung, die konnten das halt nicht besser. Habe ich jetzt aber gelesen, dass sich so die Kritiker 39 schon beschwert haben, dass die Effekte ein bisschen zu billig waren. Das war irgendwie, wenn diese, die gute Hexe irgendwie aus ihrer Blase hinaussteckt, dass man da sofort sieht, dass das irgendwie schlecht gemacht ist und dass man hier nochmal irgendwie sieht, wo Leute aufgehangen wurden, irgendwie auf Seile, damit irgendwie die Sprünge funktionieren. Das fand ich ganz geil, dass der Film 39 da schon irgendwie mit angeeckt hat, mit zu schlechten Effekten.
Ja.
Und dass ich halt, habe ich mich so ein bisschen bestätigt gefühlt.
Aber diesen Anfang mit dem Tornado finde ich ganz geil gemacht eigentlich, muss ich sagen. Man sieht ja, wie der Effekt funktioniert, aber ich finde das finde ich für die Zeit schon relativ beeindruckend, oft, was das
angeht.
Was ich
was auch beeindruckend
finde, aber auch immer.
Alle. Also was wir alle beeindruckend finden, ist ja auch unter anderem, dass obwohl ja diese ganze Welt eigentlich nur aus Pappe besteht, also ich fand das mal wieder interessant, so einen Film zu sehen, weil heutzutage ist ja durch Tricktechnik, weiß ich nicht, wird man ja komplett in Welten entführt. Also es ist ja einfach möglich, weil man kann alles darstellen, so an was irgendwie vorstellbar ist. Also irgendwelche Welten, Schlösser, Burgen, Pfeile, Schwerter, Schilde, alles, was man, also wirklich alles, kannst du mit Computer heutzutage machen. Und irgendwie, aber kann man sich trotzdem noch so ein bisschen in so eine Welt auch reindenken, obwohl die halt absolut nicht echt aussieht. Das ist mir schon noch aufgefallen. Also es wäre schön, wenn er nicht
so gesungen würde, aber trotzdem. Ja, vor allem war das ja so, wirklich nur so Soundstages oder so, es ist wie so ein Theaterstück oder wie ein Musical. Ja,
wie bei so einer Schlagershow eigentlich, wenn die immer so eine hässliche Bühneninstallation haben, wie ein Brunnen, dann ein Torbogen, irgendwo Florian Silbereisen, der Löwe.
Florian Silbereisen sitzt auf so einer Kutsche und fährt so rein.
Ja, und
mit
singt.
Stefanie Hertel zusammen.
Genau wie ein großer Kürbis ist.
Ja. Gut.
Ja, gut.
Wer den Film, Klassiker. Weil ihr habt ja gesagt, es ist schon anstrengend, den zu gucken. Stattdessen könnte man auch, könnte ich empfehlen, Roadhouse gucken. Das ist nämlich ganz spannend, weil Dalton ist Rausschmeißer, der kleine Studio Double Juice. Das ist ein ungewöhnlicher Job für ihn, denn er hat einen Doktor in Philosophie. Also wer da vielleicht interessiert ist, dann lieber den gucken. Das ist ein modernes Kleinstadtmärchen. Eigentlich fast das Gleiche.
Und es wird wer mehr dazu wissen will, der kann sich die Abschlussrunde aus dem letzten Podcast anhören. Da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr dazu erklärt. Das ist so ein Backselling von alten Abschlussrunden.
Nee, das ist zeitlos witzig, ja, auch ohne
der Zauberer von Oz, haben wir, glaube ich, alles drüber gesagt. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch irgendwie, will einer noch Somewhere Over the Rainbow anstimmen oder sowas? Ich hoffe nicht.
Ja, es reicht. Gut,
letzte Chance vorbei.
Wir haben das dann mal im Chor gesungen, Max sogar, aber egal.
Ja. Naja, das ist wahrscheinlich eine Geschichte für einen anderen Off-Duty. Wir kommen damit ganz schnell, nachdem wir schon so viel gequatscht haben, zur Abschlussrunde.
Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Wir bleiben bei klassischer Musik oder bei alter Musik. Ich war bei Klassik Erleben. Er, aber so geschrieben wie die Luft, weil das nämlich ein Open Air ist, das in Leipzig abgehalten wird, einmal im Jahr. Da spielt das Gewandhaus auf, umsonst im Rosenthal, so ein großer Park in Leipzig. Und da kann man hin. Die Leute bringen ihr Picknick mit. Sehr viele eingepackte Würste von Netto und Lidl habe ich gesehen auf unterschiedlichen Picknickdecken und hören sich dann das Leipziger Gewandhaus an, das dann große Klassik aufspielt. Zum Beispiel Rossini und Mozart wird da dargeboten. Und da muss ich sagen, krass, wow, bin ich ein Klassik-Banause. Ich kann echt nicht länger zuhören als drei Lieder. Ich drifte so schnell ab. Es war schön und alles, aber ich merke wirklich, wenn dann das vierte Lied angestimmt wird, ich bin sofort raus. Klassik geht bei mir wirklich einfach ein Ohr rein, aus dem anderen Ohr raus. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird. Ich fand es trotzdem sehr schön. Es war ja auch ein Abend für Banausen, deswegen habe ich mich da natürlich wohlgefühlt. Max, wir haben mir lange schon mal überlegt, dass man eigentlich, das geil wäre, wenn es im Museum so Softdrinks und Burger auch gäbe und ja, diese Stimmung war da so ein bisschen rekreiert auf der freien Wiese. Aber ich könnte euch jetzt, weiß ich nicht, kein Lied wahrscheinlich nennen und wie die berühmten es waren nicht mal Tenöre, Bariton haben die, glaube ich, gesungen. Die da waren weltberühmte Männer, keine Ahnung, wie die hießen, keine Ahnung, was die gesungen haben. Also, wow, da ist mir echt was verloren gegangen.
Wladimir Putin.
Immerhin gibst du es zu, das ist auch schön.
Ich habe angefangen, ein ausgekochtes Schlitzohr zu gucken und dann nicht weitergeguckt. Wahrscheinlich, weil es so spannend war, ich weiß es nicht mehr. Smokey and the Bandit, wir kennen es alle.
Ach!
Hab in Smokey, Bandits on the Move.
Bandits on the Move, warte mal, ich hab hier eben.
Scheiße. Aus der Kategorie Sachen, die man nur aus That 70 Show kennt, bei dem man keine Ahnung hat, was das ist.
Warte mal, baue ich denn das hier? Augenblick, ich muss mal eben kurz hier schauen, weil auch da macht es mal wieder die Filmbeschreibung. Für 80.000 Dollar übernehmen Bandit, Burt Reynolds, unser Kumpel Cletus, den Auftrag, innerhalb von 28 Stunden 400 Kisten Bier illegal von Texas nach Atlanta zu schaffen. Damit ist der von Cletus gesteuerte Laster, damit der von Cletus gesteuerte Laster freie Fahrt hat, versucht Bandit mit seinem schwarzen Trans Am die Polizei abzulenken. Brenzlig wird es jedoch erst, als Bandit die Anhalterin Carrie mitnimmt. Ja, Freunde. Das ist Unterhaltung für die ganze Familie.
Das klingt echt ganz gut.
Markige Sprüche, schnelle Autos und LKWs, da ist für alle was dabei. Ansonsten habe ich angefangen, die Serie Hand of God anzufangen mit Ron Perlman. Ist ein bisschen anstrengend. Er hört sein Sohn hat sich versucht, selbst umzubringen, liegt im Krankenhaus, der Sohn wollte sich umbringen, weil seine Freundin vergewaltigt wurde und damit nicht zurechtgekommen ist. Dann liegt er im Krankenhaus und Ron Perlman hört Stimmen und denkt, weil er reborn ist, dass das Gott ist, der zu ihm spricht. Andere vermuten, dass er einfach eine Psychose hat. Und man weiß es nach wie vor nicht. Ich bin bei der Hälfte der ersten Staffel. Es wird ein bisschen anstrengend, weil die Leute so viel Blödsinn machen. Und es ist echt einfach ein bisschen anstrengend. Die Serie kommt nicht aus dem Pott und das kann ich echt nicht mehr haben. Ich werde es mir, glaube ich, noch
zu Ende reindrücken. Du guckst echt genug Zeug, um noch einen eigenen so Spin-Off-Podcast eigentlich zu machen. Das ist eigentlich wirklich erstaunlich.
Weiß ich nicht. Geht so. Ja, genau. Das war es. Weiß ich noch nicht, ob das eine Empfehlung ist. Wahrscheinlich nicht. Aber Ron Perlman ist halt cool. Das passt.
So, ich muss ja immer jetzt was sagen. Also einmal ich bin nächste Woche auf einer Hochzeit, da freue ich mich sehr drauf, das ist schon ein Highlight. Und auch die Sommerpause, ihr habt mir die ja so ein bisschen, ich war ja eigentlich noch so ein bisschen dagegen. Ich habe hier wie Citizen Kane für euch da draußen noch versucht, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber eigentlich schmeckt es mir, glaube ich, auch ganz gut, jetzt mal ein bisschen Pause zu machen. Und Pause ist ja auch immer gut zum Lesen. Ich habe angefangen, das Schloss von Kafka zu lesen, weil ich mir überlegt habe, das ist ja nicht fertig. Ich kann es einfach zu Ende schreiben.
Ich habe diese Woche keinen Film geguckt, keine Serie geschaut, kein Buch gelesen und kein Spiel gespielt. Deswegen ist mein Highlight, dass dieses Fake-Chicken-Fleisch vom Lidl schmeckt tatsächlich wie Hühnchen. Ist mega geil. Nice. Kannst du einfach in die Pfanne hauen.
Das vegetarische? Ist
Hühnchen. Ja, so vegetarisches Hühnchen, irgendwas, was weiß ich, was sie da reinmachen. Wahrscheinlich Soja und Soja. Weizen, Hühnchen, keine Ahnung.
Und Hartei, Klarei oder so.
Klarei. Ja. Auf jeden Fall war ich echt verwundert, weil ich, also, ich esse ja gerne so Veggie-Produkte, aber wenn es dann so heißt, das schmeckt wie Hühnchen, dann denke ich mir, ja gut, da kann ich mir auch Hühnchen kaufen. Aber jetzt habe ich es trotzdem mal gewagt, um diese besondere Story jetzt auch mal zu Ende zu bringen. Es war sehr lecker.
Ja, nice. Wow. Mhm.
Ja, also Max könnte auf jeden Fall so ein Amazon Prime die schlechtesten Serien-Spin-Off machen in der Sommerpause. Malte irgendwie Produkte vom Lidl, die so schmecken wie andere Sachen. Also ich sehe da auf jeden Fall Horst vielleicht, Lukas Diese schreibt Franz Kafka Bücher zu Ende. Wie wäre das eigentlich?
Ja, und was ist dein Cast, Christian?
Na? Genau, und das hier ist jetzt aber mein Podcast und den wird es nicht geben für die nächsten 6 Wochen. Wir gehen in die wohlverdiente Sommerpause. Das war's für diese Woche. Der nächste reguläre Cast kommt dann am 13. August und ich tippe mal, dass wir da ein bisschen zu spät über Christopher Nolans Dunkirk sprechen werden. Bis dahin findet ihr uns auf Facebook unter facebook.com/derpencast. Da gibt es ein paar lustige GIFs und alte Off-Duties wahrscheinlich in der Zeit. Vielleicht melden wir uns ja sogar mal kurz zurück aus der Sommerpause, man weiß es noch nicht genau. Außerdem könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast@drpenk.de oder auf Twitter folgen @derpencast. Und wenn ihr den Pencast mögt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder unterstützt uns finanziell auf patreon.com/derpencast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Schönen Sommer.